Es kommt natürlich auch aus der Perspektive, aus der ich früher kam und eben nicht das Pro-Seed-SaaS-Modell, sondern das, was wirklich Umsatz bringt. Und das ist dann leider meistens in dieser Art von Unternehmen nicht der Mitarbeiter, der Umsatz bringt, sondern die Location.
Herzlich willkommen. Du hörst Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bosek. 80%, glaube ich, der Jobs in Deutschland sind nicht am Schreibtisch. Und während ich als Schreibtischtäter überwiegend mich in Office-Produkten umherklicke, meinen Browser benutze und E-Mail-Programme versuche zu verwenden, sind, glaube ich, die meisten Deutschen tatsächlich mit richtig echter, sinnvoller Arbeit beschäftigt. Und Audio hat das recht früh erkannt und bietet eine Plattform zur Automatisierung von Personalprozessen, also vor allen Dingen für Leute, die away from Keyboard arbeiten. David Coynhoff ist der CEO und Founder, er ist Seriengründer und hat Audio zuerst als Lösung fürs eigene Unternehmen gebaut. Herzlich willkommen, David, schön, dass du bei uns bist.
Ja, vielen Dank.
Ich habe gelesen, oder ich glaube, euer Slogan ist ja, du automatisierst radikal Lohn- und Personalprozesse für 100 Millionen Menschen weltweit. Was heißt das übersetzt in Use Cases für Leute, die Audio noch nicht genutzt haben?
Du hast eben gesagt, 80% der Deutschen, aber ja, es sind natürlich übertragbar 80% aller Menschen oder aller Arbeitnehmenden weltweit. Das sind so 2,8 Milliarden Menschen, die nicht am Schreibtisch arbeiten. Also eigentlich ein viermal so großer Markt wie den Personio beackert und total unterdigitalisiert. Und wir kommen aus einer eigenen Gastronomie mit 135 Mitarbeitern ungefähr, auch aktuell noch. Und da ging es immer darum, Mikromanagement zu automatisieren. Und du musst dir vorstellen, wirklich hunderte von WhatsApp-Nachrichten, die du täglich bekommst mit den kleinsten Anfragen und Wehwehchen deiner Mitarbeiter. Und am Ende geht es darum, wirklich Betriebe, unabhängig auch von der Größe, zu orchestrieren und nicht mehr in einem Mikromanagement in Einzelfällen zu beackern, sondern wirklich mit Hilfe von Software im besten Fall. Also wenn ich jemandem den Ursprung von Audio erzähle, war ganz viel auch einfach Prozessoptimierung in unseren Betrieben. Also es hat auch schon geholfen, einen Zettel an die Wand zu kleben, auf dem etwas stand. Aber das geht halt mit digitalen Tools, geht das wesentlich effizienter. Und wenn diese Tools, die du da alle baust, auch noch miteinander sprechen, dann schaffst du es wirklich, unfassbares Potenzial rauszuholen aus diesem Mikromanagement. So, dass das bei uns im Peak war das so, dass wir diese 135 Mitarbeiter nie mit einem Betriebsleiter oder mit einem Backoffice koordiniert haben. Es war immer auf einer flachen Hierarchie, dass sie sich selber gesteuert haben, mit Hilfe von Software.
Ich glaube, 2009 ist so die erste Version ist das falsche Wort, aber habt ihr angefangen, das für euren eigenen Laden zu lösen? Dann habt ihr 12 Jahre das eher nur intern genutzt und 2021 dann gesagt, Mensch, das können vielleicht auch andere benutzen. Was war so der Moment, wo du dachtest, so, oh, boah, das ist so cool oder haben euch Leute angesprochen? Wann hast du überlegt, das könnte eigentlich ein ganz eigenes Unternehmen werden?
Also es war am Anfang fast schon bewusst ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen, wo wir gedacht haben, okay, dadurch können wir ja Geld in andere Sachen stecken und in die Qualität und können günstiger unsere Ware anbieten, wenn wir uns jetzt nicht noch einen Teilzeitangestellten fürs Backoffice leisten und überhaupt das Büro. Also solche Entscheidungen waren schon damals relevant. Und wahrscheinlich ein Knackpunkt war, wir hatten nur mündliche Arbeitsverträge mit knapp 100 Angestellten.
Ist das typisch für die Branche?
Wahrscheinlich schon. Also heute vielleicht nicht mehr, damals schon eher. Und was auch vollkommen okay ist, ne? Du darfst mündliche Arbeitsverträge machen. Aber
ja, wusste ich nicht.
Du musst, das hat mir der Notar bei der Gründung auch gesagt, wie stolz er darauf ist, dass seine Angestellten im Notariat alle nur mündliche Arbeitsverträge
Wirklich?
Haben. Ja. Und du bist aber gleichzeitig verpflichtet, den Arbeitnehmer darüber zu informieren, welche Rechte er hat.
Ja.
Das heißt, du könntest statt dem Arbeitsvertrag auch einen Zettel machen, in dem steht 20 Tage Urlaub bei einer 5-Tage-Woche.
Ja.
Das haben wir aber nicht gemacht. Und dann ist das uns irgendwann auf die Füße gefallen und dann wollten 50, 60 Aushilfen rückwirkend Urlaub für 3 Jahre bezahlt bekommen. Und dann saß ich da und hatte ein Koordinationsproblem von all meinen Daten und wusste nicht mehr, wie ich das überhaupt berechnen sollte.
Ja.
Und da, das war so 13, 14, das war so ein Wendepunkt, wo wir gesagt haben, okay, da muss Intelligenz dahinter und ein Tool, was auch über die Vergangenheit alles weiß. Und da sind dann auch Nachbarn nach und nach, die haben das natürlich mitbekommen, befreundete Unternehmer, die haben dann mich immer zum Thema Urlaub befragt. Wie macht ihr das? Wie bestellt ihr Ware? Wie berechnet ihr den Urlaub? Wieso kommen die bei euch pünktlich? Woher wissen die, dass die überhaupt was machen sollen? Und für mich war das alles immer selbstverständlich. Ich habe dann gesagt, wie kannst du extra dienstags in deinen Laden kommen, um Getränke bestellen zu müssen? Also wieso baust du dir nicht einen Prozess dafür? Wieso kommst du und schließt deinen Laden auf und schaltest das Licht an? Wieso bringst du deinen Mitarbeitern nicht bei, das Licht anzuschalten? Ja, fängt ja morgen jemand Neues an. Ja, dann musst du es so bauen, dass der Neue weiß, wo der Lichtschalter ist. Und für uns war das so total selbstverständlich, aber für unseren Nachbarn eben nicht. Und da war dann irgendwann klar, okay, komm, ich geb's euch. Und da ist dann erst Audio draus entstanden. Das waren vorher noch interne Sushi-Ninja-Tools.
Falls auch dein Laden ist viel über Gastronomie. Ich glaube, inzwischen seid ihr aber für 70 oder über 70 Branchen relevant. Du hattest eben gesagt, dass ihr es intern bis am Anfang nur als Vorteil genutzt habt gegenüber anderen Gastronomies. Ich habe, glaube ich, irgendwo gelesen, dass Palanta in Köln sagt, sie sparen durch Audio 100.000 Euro pro Jahr wahrscheinlich, weil sie sagen, dass irgendwie genauere Zeitabrechnung und so weiter, dass es ein riesen Kostenvorteil ist. Sind das realistische Zahlen?
Auf jeden Fall. Also wenn du dir alleine hochrechnest, wenn du alleine eine Zeiterfassung einsetzt, was dadurch dann passiert, wenn du nicht mehr am Ende Pufferzeiten zum Aufräumen hast, sondern konkrete Zeiten, die oder am Anfang den Mitarbeiter erst ab Schichtbeginn bezahlst und ihn nicht einfach freie Stundenzettel schreiben lässt und Stationen auch nicht durch den Mitarbeiter, sondern vom Übertragen von einem Stundenzettel dann an den Steuerberater. Da kommst du so schnell und du hast eben, wenn du mit flexiblen Menschen oder flexibel arbeitenden Menschen arbeitest, hast du viele Aushilfen, dadurch hast du entsprechend viele Mitarbeiter, das sind viele Einzelfälle. Und dadurch multipliziert sich das hoch. Also du kommst da schnell auf unfassbare Beträge, wo du durch ganz kleine Hebel extrem viel sparen kannst. Also überleg mal, wenn wir einfach nur ein Büro mit einem Teilzeitangestellten damals genommen hätten, das hätte uns ja also wirklich gebootstrapped 50.000 Euro im Jahr gekostet. Ja. Alleine das fällt ja weg,
weil
ich das eben skalierbar plötzlich aus der Hosentasche machen kann.
Und ich glaube, so ein monatlicher Beitrag fängt irgendwie bei knapp 90 Euro an oder zumindest irgendwie letztes oder vorletztes Jahr.
Ja.
In eurem Slogan steht für 100 Millionen Menschen weltweit. Das heißt aber noch nicht, dass 100 Millionen Menschen euch nutzen, oder?
Nee, das ist
sozusagen die Zielgruppe. Ihr habt, glaube ich, ungefähr 2000 Workspaces, habe ich mal gelesen. Genau. Workspaces sind wahrscheinlich einzelne Unternehmen.
Genau, das sind die Unternehmen und darunter sind dann Standorte. Und wir rechnen pro Standort ab, das ist uns.
Ah, okay.
Das kommt natürlich auch aus der Perspektive, aus der ich früher kam und eben nicht das Pro-Seed-SaaS-Modell, sondern das, was wirklich Umsatz bringt. Und das ist dann leider meistens in dieser Art von Unternehmen nicht der Mitarbeiter, der Umsatz bringt, sondern die Location. Und gerade durch so eine Mindestlohnverschiebung kommt es oft dazu, dass du einfach mehr Angestellte hast, aber nicht mehr Umsatz machst. Weil Lohngrenzen teilweise verspätet angepasst werden und dann musst du halt 10 Leute mehr einstellen für denselben Arbeitsaufwand, weil die Lohngrenze sich nicht mit verschiebt.
Erklär mir das mal, das habe ich nicht verstanden.
Früher war das ja so, dass du 450 Euro maximal verdienen durftest und dann hast du x Stunden im Monat, die beackert werden müssen und wenn dann der Mindestlohn hochgeht, hast du damals zum Beispiel 48 Stunden durftest du auf die 450 verbrauchen und dann geht der Mindestlohn hoch, die Lohngrenze wurde nicht angepasst, durftest du noch 40 Stunden auf einen Minijobber verwenden und dementsprechend musstest du mehr Leute einstellen.
Weil die Arbeit ja die gleiche bleibt,
genau. Und aber das ist ja jetzt im Januar auch passiert mit der Mindestlohnerhöhung, da wurde die Lohngrenze dann direkt mit angepasst. Aber ich finde es einfach fairer. Also ich hoffe, du machst mehr Umsatz, wenn du einen neuen Standort aufmachst und
ja.
Dementsprechend ist das die fairere Bezahlung.
Insgesamt habt ihr aber schon auch eine sechsstellige Anzahl von Nutzern darin. Also du hast eben gesagt, ihr rechnet irgendwie nach Standort ab und in dem Standort gibt es dann Seats oder insgesamt gibt es dann Seats, aber ihr habt auch schon tatsächlich eine sechsstellige Anzahl von Leuten, die euch nutzen.
Ja, wir haben gut über 100.000 Aktive und Aktive ist bei uns mindestens einmal die Woche und in der App, wobei das eigentlich mehrmals täglich in der App aktiv ist, weil die darüber eben, die sehen ihren Lohn live, ihr Trinkgeld, ihre Arbeitseinsätze, ihre Verfügbarkeiten, Kommunikation, Dokumentenmanagement, so. Die sind sehr aktiv, die Mitarbeiter.
Das ist nochmal eine gute Info gewesen, denn ich wollte als nächstes wissen, wie ihr es schafft, dass die Leute euch gerne nutzen und öffnen. Aber jetzt habe ich eben schon das Stichwort Trinkgeld gehört. Da gucke ich natürlich sehr, sehr häufig dann rein, ne?
Das ist so die Grundidee, die du am Anfang hast oder die wir hatten. Ich brauche eine maximale Aktivität auf den Mitarbeiter. Wenn ich die Aktivität auf den Mitarbeiter nicht habe, kann ich die Effizienz nicht rausholen. Das heißt, entweder ich kriege ihn dazu, freiwillig diese App zu öffnen, um ihn dann in der App oder in diesen Prozessen irgendwie nochmal zu triggern und ihn dann zu zwingen, seinen Führerschein hochzuladen, damit er dann seinen Lohn sieht. Oder ich kriege die Aktivität nicht hin. Also ich habe immer so das schöne Beispiel, wenn wir jetzt Temperaturkontrolllisten in der Gastronomie, also die Kühlschranktemperaturen dokumentieren und das funktioniert über eine Checklisten-App auf dem Tablet, dann kann sich keiner daran erinnern, dass wir diese App installiert haben und keiner fühlt sich dazu verpflichtet, dass es diese App auszufüllen. Und es wird auch nie jemand machen. Und wenn das aber Teil deiner Zeiterfassung ist, die damit zusammenhängt, ob du Geld bekommst oder nicht und ob deine Überstunden, Überminuten bezahlt werden. Und wenn du dann am Ende noch sagst, der Kühlschrank hat 2 Grad, dann ist die Temperaturkontrollliste erfüllt. Und das funktioniert nur mit so einem integrierten System. Es ist unmöglich, da irgendwie noch ein Parallelsystem für irgendwas dem Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Der wird es einfach nicht benutzen, wenn es ihn persönlich nicht tangiert.
Ich hatte mal einen Beratungskunden, der auch eine Checklisten-App gebaut hat. Ich glaube, in Australien gibt es so einen riesengroßen Anbieter für so eine Checklisten-Software. Das war mir überhaupt nicht bewusst, was das für ein Riesenuniversum ist und wie viele Unternehmen halt wirklich Checklisten oder Dokumentation zeigen müssen und sagen, hier, da wurde das Fett getauscht und da wurde irgendwie die Temperatur gemessen und so weiter. Das
auch Ärzte, fand ich, ne?
Ja, fand ich super spannend, wusste ich gar nicht. Aber habe ich jetzt mit einem Ohr gehört, dass ihr sowas auch immer mehr in eurer App selbst anbietet?
Ja, schon, das gab es schon in den Vorgänger-Tools. Also das ist auch ganz zentraler Teil von,
ja, krass,
von unserem Gedanken. Also es ist so die Arbeitsvorbereitung, also Verfügbarkeiten, Stammdaten, Personaldaten, Schichtplanung. Dann ist es Operations, das ist Zeiterfassung, da drin natürlich sowas wie ein Aufgabenmanagement und Zuteilung von Aufgaben und am Ende ist es Payroll und Auswertung, Reporting.
Ich habe nichts online gefunden über die Anzahl eurer Mitarbeitenden und euren Umsatz. Ich habe nur gelesen, dass ihr 2024 den Umsatz vervierfacht habt. Gibt es da irgendwie aktuelle Zahlen, die du mit uns teilen kannst?
Wir gehen jetzt gerade auf die 4 Millionen ARA zu, knapp über 40 Mitarbeiter.
Ich glaube, Mitte, Ende letzten Jahres oder im August oder so hattet ihr insgesamt 15 Millionen Euro Kapital aufgenommen. Was musstet ihr dafür leisten? Und was sind die nächsten Ziele, für die ihr das Geld aufgenommen habt?
Also die Vervierfachung von unseren Umsätzen war wahrscheinlich schon mal eine gute Basis dafür, um die Finanzierungsrunde auf die Beine zu stellen. Unsere Vision vom Produkt hat sich nie verändert und das hat Investoren oder die VC-Kreise sowieso schon immer berührt und die konnten gut sehen, wo wir damit hinwollen. Und die 15 Millionen sind jetzt erstmal auf der Basis, auf der wir aktuell schon in den Markt gehen, das weitermachen und ganz viel Prozesse intern bei uns optimieren, ganz viel für die Payroll AI verwenden und es ist wirklich 80% ins Produkt stecken. Wir sehen ganz klar, dass wir das alles übers Produkt gewinnen können, was wir an Schauplätzen sehen.
Also spannend fand ich schon mal, dass du sagst, versuchen, dass die Leute am besten gar keine andere App mehr brauchen, sondern alles auf dieser Plattform lösen, dass man also ganz viele Use Cases da irgendwie reinbringt und nicht sagt, wir wollen der Spezialist in genau einer Sache sein. Ich glaube, die Nutzung eurer App ist auch so ein bisschen angelehnt an die bekannten Apps wie, also zum Beispiel WhatsApp, also dass man, wenn man es euch zum ersten Mal nutzt, relativ schnell versteht, wo man und wie man irgendwie klicken muss. Die Nutzung eurer Apps ist, glaube ich, auch so ein bisschen angelehnt an Apps, die sowieso gerne genutzt werden, zum Beispiel WhatsApp oder sowas. Und da muss man dann so ein Spagat wahrscheinlich schaffen zwischen Spaß und Nutzbarkeit und Seriosität. Ich hatte, als ich das mich vorbereitet habe, kam mir ein Podcast in den Kopf, den ich schon mal hatte, mit dem Gründer von Flip. Ich glaube, die Webseite heißt getflip.com. Kennst
ja.
du die?
Ja.
Und der hatte auch gesagt, dass seine Software so typische Blue-Collar-Workforces automatisiert. Und da waren auch so diverse Stichworte, die mich daran erinnerten. Er meinte auch, es ist halt ganz wichtig, dass die Leute Spaß haben, dass es einfach funktioniert, dass sie die Nutzung nicht irgendwie kompliziert lernen können. Habt ihr eine hohe Überschneidung mit Flip oder sind die doch eher auf Fabrik und ihr eher auf Gastronomie ausgerichtet?
Ja, also es ist, also wir haben gar keine Überschneidung. Wir sehen die gar nicht im Funnel. Es ist komplett Enterprise. Die fangen, glaube ich, bei 5.000 Mitarbeitern an und unser größter Kunde hat so knapp 4.000 Mitarbeiter, wovon 1.200 Menschen gleichzeitig in einer Schicht arbeiten, was eigentlich eine Riesengastronomie ist. Aber wir sind jetzt, wie du eben schon meintest, mit den 70 Branchen, wir sind jetzt nicht auf Gastronomie ausgelegt, aber unser ICP sind schon so 10 bis 250 Mitarbeitern. Also wirklich sehr, sehr kleine Betriebe, wo gerade so der Betreiber nicht mehr selbst im Laden steht, sondern plötzlich das erste Mal in seinem Leben in die Situation kommt, Personal verwalten zu müssen. Und da wahrscheinlich auch gar nicht reingewachsen ist. Genau. Also das ist ein Riesenunterschied zu Stuffbase oder auch zu Flip. Mit denen, da treffen wir Personio schon öfter.
Ja, ich glaube, du hattest ja auch vorhin Personio einmal erwähnt, ne?
Ja.
Da hattest du, glaube ich, gesagt, es gibt viermal so viele Menschen weltweit, wie Personio gerade irgendwie erreicht oder so, ne? Die in euren Markt reinpassen.
Ja, genau.
Und das geht dann wahrscheinlich auch in dieses Thema, hast du auch schon erwähnt, Payroll AI, dass ihr in die Lohnabrechnung mit rein wollt. Und Payroll AI trägt die Abkürzung AI in sich. Und ich glaube, ich habe da bei euch ein Versprechen gelesen, dass ihr irgendwie Zero Bug oder wie nennt ihr das? Zero Bug Policy habt beim Ausrollen dieser Payroll AI. Ist das ein gutes Versprechen, dass man sagt, man rollt das aus mit Zero Bugs?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es da die, also wir haben grundsätzlich eine Zero Bug Policy, die besagt, dass normale Bugs innerhalb von 7 Tagen behoben sein müssen und Criticals innerhalb von einem Tag. Das haben wir grundsätzlich. Payroll AI, da geben wir einen ganz anderen Ansatz als Personio. Personio hat die Nettolohnabrechnung selber gebaut. Die ersetzen sozusagen Datev nach ihrer Partnerschaft mit Datev. Und wir hatten eben schon immer als System of Record von dem Betrieb und wo 100% aller Angestellten auch von Anfang bis Ende abgebildet sind, hatten wir schon immer die Bruttolohndaten perfekt vorbereitet. Mhm. Und jetzt geht es nur noch um den Prozess von Bruttolohn zu Nettolohn. Und wir benutzen da KI für Edge Cases, die in der Nettolohnabrechnung passieren. Also wir benutzen auch eine zertifizierte Lohnsoftware für den Nettolohn, so wie das, dass wir das in jedem Land beliebig auch austauschen können und da einfach die Nettolohnsoftware vor Ort nehmen können. Aber dazwischen passieren eben Edge Cases, wofür du den Lohnbuchhalter brauchst. Mhm. Und unser Case ist es, diesen Lohnbuchhalter eigentlich zu automatisieren und da über diese vielen Löhne, die wir machen, wieder diese Edge Cases zu lernen und dann zu sagen, ah, okay, in dem Fall machen wir den und den Vorschlag für die Probeabrechnung und versuchen da einfach die Effizienz hochzutreiben. Das ist total, also unser Konkurrent ist eben ein Lohnbuchhalter oder ein Steuerberater, der einen Schuhkarton zugeschickt bekommt. Und den Schuhkarton haben wir schon gefixt. Wir haben schon die perfekt vorbereitete Lohnbuchhaltung. Wir müssen, und wir selber können die natürlich noch besser verarbeiten, als wenn wir einfach nur einen Export an jemanden schicken. Und das dazwischen, da benutzen wir eben auch noch ganz viel kleine Helferchen, die da diese Edge Cases lösen.
Wäre das wahrscheinlich auch zum Stichwort Burggraben dann ziemlich cool, weil man dann tief integriert ist über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Solange das Unternehmen Mitarbeitende hat, werden sie hoffentlich einen dann irgendwie weiter nutzen. Also ist das auch irgendwie strategisch dann identifiziert oder sagst du, ja, Christoph, meine Burggräben liegen ganz woanders, ABC?
Wir haben es nicht deswegen auf die Roadmap gerufen. Das grundsätzlich Churn war nicht das Problem für uns. Wir haben es als logische Konsequenz in diesem Lebenszyklus von unseren Nutzern dazu gesehen. Also wir hatten eben vorher von Personalstammdaten, also erster Probetag, bis vorbereitende Lohnbuchhaltung, haben wir alles abgedeckt und waren da schon System of Record. Und dann war das einfach die logische Konsequenz, hinten noch Payroll dran zu hängen, genauso wie die logische Konsequenz ist, wonach auch viele Kunden fragen, vor dem Lebenszyklus noch ein Recruiting zu setzen. Wo wir jetzt nicht davon reden, Anzeigenpakete für Stepstone zu verkaufen, weil darüber kommen unsere Mitarbeiter nicht.
Wie findet ein Gastronom seine Mitarbeitenden?
Witzigerweise oft über eBay Kleinanzeigen, dann steht da, hallo Chef, bitte Arbeit, und dann stellst du den ein. Also da fließt kein CV und der kommt zum Probearbeiten und dann siehst du schon, ob er es kann. Und ab dem Probearbeitstag ist er in Audio drin und wird dann darüber auch entlohnt und sieht das alles. Und du hast witzigerweise, also wir sind ja auch selber Nutzer und beziehungsweise meine Frau leitet die Restaurants und die erzählt mir abends von Geschichten, wo Mitarbeiter, wenn sie dann verpasst, sie versucht schon, die neuen Mitarbeiter kennenzulernen in ihrer ersten Schicht. Aber wenn sie das dann verpasst, weil irgendwas mit unserem kleinen Sohn ist, und dann kommt sie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde zu spät oder auch gar nicht, dann wissen die schon alles. Also dieses Thema, wo ist der Lichtschalter und sowas, das haben die alles über Audio. Ja, habe ich mir schon runtergeladen. Ja, habe die Onboarding-Checkliste gemacht. Ja, habe ich gesehen. Ja, das ist da hinten. Ja, ich habe hier schon meine Verfügbarkeiten bekannt gegeben, meinen Führerschein hochgeladen, alles ist erledigt. Also es ist selbst für uns noch, die das jetzt schon so lange benutzen, dass das teilweise noch erzeugtes Gänsehaut, dann zu sehen, wie es dann alles zusammenfließt.
Wenn ihr so ein neues Feature überlegt, probiert ihr das dann zuerst in deinen eigenen Läden aus oder wie verifiziert ihr die Idee?
Das könnte man fast schon
wie macht ihr das?
Zero-Churn-Policy dann nennen. Ne? Also Suche Ninja wird schon nicht churnen, wenn wir da Scheiße bauen mit neuen Features. Aber ja, es gibt so Beta-Flags und ganz klassisch geht's als allererstes geht's an unsere eigene Gastronomie. Dann gibt's 80 Pioneer-Kunden. Das sind von den ersten 200 Kunden hatten wir so 80 Pioneer-Kunden ausgesucht, die auch immer auf dem Programm sind. Und dann geht's langsam raus. Und als letztes an den, der die 4000 Mitarbeiter hat. Es ist aber schon noch ganz oft, also wir haben auch wir haben auch Kunden-Events, holen Feedback ab, gucken, in welcher Tiefe die mit dem Produkt arbeiten. Und die kommen oft auch auf coole Ideen, um die Effizienz nochmal zu steigern. Und wir selber haben auch noch ganz viel Mini-Add-ons, die wir uns wünschen, um Prozesse zu optimieren. Aber es ist wirklich so, dass wir total merken, dass wir im Wettbewerb einfach gefühlt die Einzigen sind, die diesen Vorteil von so 135 Mitarbeitern mit Instant-Feedback und der Erfahrung aus 16 Jahren Unternehmertum auch anwenden können. Also es hat nichts damit zu tun, dass wir hier irgendwie eine Umfrage machen und dann versuchen, User zu finden, die das benutzen, sondern das ist dann meistens noch Feinschliff in dem Produkt und nicht grundsätzlich irgendwie eine Entwicklung. Da wird übrigens auch viel gewiped, weil du das eben schon angekündigt hast. Also wir haben ein ziemlich cooles Konstrukt bei uns in der Technologie geschafft, dass du, wenn da jemand vibet, dass der nicht alles einreißen kann, also dass es so ein bisschen Barrikaden gibt, aber unsere API gut nutzen kann. Also ganz viel Vibe-Coding im Frontend und dann eben hinter so einem Beta-Flag und dann schnell vertesten, Analytics drauf und dann Gregor, mein Co-Founder, mit glänzenden Augen habe ich was gevibe-codet und habe ihn dann zu mir gerufen und habe gesagt, was machst du eigentlich noch hier? Er ist CTO. Hat er gesagt, ich habe gesagt, wer bist du denn dann hier, wenn ich das jetzt hier alles selber baue mit dem Vibe-Coding? Dann hat er gesagt, ich bin einfach nur noch irgendein Schmock. Und dann habe ich ChatGPT gefragt, was ist in dem Zusammenhang ein Schmock? Und dann hat ChatGPT gesagt, Senior Coder helping modern operators creating Kunst. Und seitdem ist das dann so. Man darf bei uns Vibe-Coden innerhalb dieses Konstruktes, darf auch ins Produkt gehen und dann muss am Ende nochmal ein Schmock drüber gucken, dass das auch was Ordentliches ist.
Aber das heißt dann auch, dass teilweise Leute Vibe-Coden, also die vorher gar keine Entwickler waren?
Cloud Code, Cursor, bis April hatte ich keinen Zugriff aufs Produkt und seit April bin ich tief im Produkt und ist wie eine Sucht, ich komme nicht mehr raus. Also stell dir vor, du kannst in so einem Produkt auch für deinen eigenen Betrieb plötzlich auf Basis von diesen Daten, also auch auf den vergangenen Daten, die wir da haben, und darauf kann ich mir einfach Sachen bauen. Das ist Wahnsinn.
Fällt dir ein Feature ein, welches du extra aus eigenem Bedarf gebaut hast seitdem?
Ich habe mir direkt so in Richtung Mai, also noch, das war noch Cursor und das war noch vor Cloud Code, habe ich mir einen Dokumentengenerator gebaut, dass du einfach so Vorlagen bauen konntest, und dann hattest du so smarte Variablen, wo dann so einen Arbeitsvertrag generieren und dann steht der exakte Stundenlohn aus der Lohnregel da drin und sowas, und dann kannst du den als PDF exportieren. Alles auf Basis, ist eigentlich nur Frontend, ist alles auf Basis der Daten, die wir haben, den cool benutzt. Und letzte Woche habe ich ein Controlling gebaut, was die Personaleinsatzquote anhand von manuell eingetragenen Umsatzdaten dir zeigt. Und ich habe heute Nacht einen Screenshot an meine Frau, und weil sie noch geschlafen hat, also sie lag neben mir, aber ich habe es in unsere Suche Ninja-Gruppe geschickt, in der noch mein Mitgründer von Suche Ninja ist, und habe gesagt, okay, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag haben wir eine zu hohe Personaleinsatzquote. Und dann wird darauf plötzlich reagiert, und jetzt können wir da Arbeitszeiten optimieren und müssen gucken, dass da mehr Umsatz, dass der Umsatz da hochgeht. Also es ist, das hört sich für Tech-Unternehmer hört sich das vielleicht wie eine Basis an, ne? Aber ja, teilweise auch nicht, genau. Aber
nicht unbedingt.
Aber wenn du aus so einer Welt kommst, aus so einer Welt, wo auch sowas wie eine Gastronomie, auch Ärzte, mit denen wir reden, und Hausmeisterdienste, die uns benutzen, oder Physiotherapien, da zählt das eben nicht. Das ist nicht der Kern, ist nicht diese Kennzahlenoptimierung. Das machen die einfach gar nicht. Der Kern ist da irgendwie den Gast bedienen oder eine gute Qualität. Vielleicht machst du noch einen guten Einkauf, aber nicht Kennzahlenoptimierung. Und das ist so ein Blindflug, dass du dann pleite gehen könntest an so einem Personaleinsatzquote von Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und das ist halt, das macht total Spaß, und es befreit schon fast, das dann sehen zu können. Also ja, das war das Letzte, was ich gebaut habe.
Hast du durch AI und diese Änderungen auch schon innerhalb von Audios Personalentscheidungen ändern müssen? Also, hast du gesagt, du eigentlich die drei Entwickler, die wir für 2026 geplant haben, ich glaube, die brauchen wir erstmal gar nicht.
Also, es geht die ganze Zeit, ne? Also, wir halten uns die ganze Zeit nicht an unsere Personalplanung, die irgendwie auch erst 2 Monate alt ist, und denken dann wieder, ja, aber es geht ja doch. Und ich rede auch die ganze Zeit mit, wenn wir so Lead-Positionen in Tech suchen, ist meine Lieblingsfrage, und wie viel mehr holst du aus den Entwicklern jetzt raus seit März? 30%? Oder wie viel X? Ja, nee, muss man ja gucken, wie die Qualität ist, halte ich ja von nichts, das hacke ich dir alles weg. Dann ist No-Go für mich. Und wenn jemand anfängt mit 5X, dann ist das irgendwie so, was ich selber gerade sehe, was hier passiert. Also es ist auch total atemberaubend, ne? Das ist so, es macht mir keine Angst. Also deine eingehende Frage war ja auch, was ist, wenn, hast du Angst davor, dass du weggevibed wirst? Es begeistert mich alles so sehr, dass ich eher überlege, wie wir andere wegviben können. Und dann ist das so, und gleichzeitig hängen wir in irgendeiner Bubble fest, wo ich dann vor die Tür gehe und mit jemandem darüber rede, und der hat gar keine Ahnung, wie ein Stück Software überhaupt an jemand anderen weitergegeben wird. Also das ist so, ja, das ist total verrückt. Aber klar, die Personalentscheidungen die ganze Zeit. Also ich habe im Sommerurlaub hat eine Produktmanagerin angefangen, und wir haben zwei Produktmanager vorher im Team gehabt, Jonas und Max, und die auch schon lange bei uns sind. Und ich habe die beide aus Mallorca aus angerufen und habe gesagt, ihr seid gefeuert, gibt keine Produktmanager mehr bei uns. Kompletter Schwachsinn. Designer hatten wir noch nie, Produktmanager gibt's nicht mehr. Ich biete euch einen Job als Product Engineer an, baut alles selber, und Frontend gibt's auch nicht mehr. Ihr müsst das jetzt machen. Davon bin ich auch schon wieder ein bisschen weg, weil es nicht so ein geiles Ergebnis hatte. Aber dahin, also ich bin ein Freund von allen Positionen hinterfragen und alles anders machen. Aber eigentlich, also hätten wir die Tools 2015 oder 2021 oder so gehabt, gefühlt hätte ich ja alles selber bauen können. Gefühlt. Also nicht in der Qualität, aber ja, es ist Wahnsinn. Ich gehe meiner Frau, glaube ich, auch schon ein bisschen auf den Keks damit, mit was wir alles bauen können.
Es ist absoluter Wahnsinn, und ich falle auch immer tiefer in dieses Rabbit Hole rein. Ich falle auch immer sehr.
Es ist die Frage, ob das ein Rabbit Hole ist oder ob es Licht am Ende vom Tunnel ist.
Ja, aber zumindest, dass man denkt und dafür brauche ich mir jetzt noch ein Tool und dafür brauche ich mir jetzt noch ein Tool. Und du hast ja auch gesagt, dass du teilweise überlegst, was für andere Märkte es vielleicht noch gibt, die man jetzt mit diesen Chancen aus dem vermeintlich einfachen Prototyping irgendwie ausprobieren kann. Ist denn die Branche, in der du den meisten Umsatz hast, in meinem Kopf ist das immer noch so ein bisschen die Branche der Gastronomie, hat die noch viele analoge Widerstände? Also sagst du, eigentlich kann jedes Unternehmen durch Audio profitieren, aber leider machen 7 von 10 Gastronomiebesitzern immer noch den Fehler, dass sie eben nicht nach Kennzahlen arbeiten und deswegen nicht mal verstehen, was da für ein Potenzial darin liegt. Und eigentlich hätte ich mal in einer ganz anderen Branche gründen sollen.
Ich glaube, in einer anderen Branche gründen sollen nicht, weil wir dann diesen Wettbewerbsvorteil verlieren würden von dem Know-how in der Branche. Das ist also natürlich am Anfang von ein paar Jahren bist du auf so Transparenzgegner gestoßen, die nicht wollten, dass die Arbeitszeiten irgendwo dokumentiert sind, weil dann rauskommt, dass sie alles schwarz bezahlen. Da hat uns der Mindestlohn ein bisschen in die Karten gespielt. Und auch Corona hat uns in die Karten gespielt, weil natürlich auch ganz viele Angestellte jetzt plötzlich sozialversicherungspflichtig angestellt werden wollen und nicht als Minijobber, wo du keine Kurzarbeit bezahlt bekommst. Und das sehen wir jetzt aktuell in der Pipeline gar nicht mehr, dass da irgendwie Gegenwind kommt und gesagt wird, ich mache das alles auf Zettel und Papier. Also dir platzt da ja der Kopf. Das sind ja so viele Kennzahlen, die du da dokumentieren müsstest, um irgendwie einen Überblick zu behalten. Das ist ja, was Palantir dann gemacht hat. Ein bisschen angreifbar.
Wenn du gesagt hast, dass du jetzt teilweise die Personalplanung von 2026 schon wieder irgendwie anders oder über den Haufen wirfst oder neu planst oder sowas, was sind denn für dieses Jahr große Themen auf deiner Roadmap? Also ist dann, kriegt ihr vorne genug Leads rein oder sagt ihr, wir brauchen dringend ein Riesenfeature, das 4 Monate Arbeit benötigt, oder willst du endlich Amerika erobern? Was sind so die großen Meilensteine, wo du Ende des Jahres sagst, ja, das will ich schon dieses Jahr erreicht haben?
Vielleicht ein bisschen langweilig, aber der allergrößte Meilenstein ist, Simplizität im Produkt wieder nach vorne zu holen. Also wir sind eben gewachsen über Wünsche und Einstellungen und individuelle Features, also nicht individuelle Features, aber individuelle Settings, wo dann nochmal irgendwas kombiniert wird. Und wir haben dann immer jedem Kunden das Individuelle erklärt. Und das ist immer länger geworden. Also eigentlich dieses Kunden-Onboarding ist immer aufwendiger geworden. Und das hindert uns natürlich in der Skalierung, vor allem in diesem Longtail, um das irgendwie effizient auch voranzutreiben und dann auch in anderen Ländern. Das steht jetzt so für die nächsten 2, 3, 4 Monate, steht das ganz oben auf der Prio-Liste, um dann eben das Sales-Team oder auch das Onboarding-Team sich dann auf größere Kunden konzentrieren zu lassen. Das ist so der aktuelle Fokus. Also Vorbereitung für die Superskalierung.
Das hätte ich mir jetzt nachgefragt. Was wäre denn der größte Hebel, wenn du jetzt irgendwie vorhast, wenn ich sagen würde, ich halte die Pistole in den Rücken und sag, bis zum Ende des Jahres musst du den Umsatz verdreifachen. Welchen Hebel würdest du dann umlegen müssen?
Verdreifachen bräuchtest du wahrscheinlich keine Pistole und müsste ich nicht die Schritte angehen, an die ich jetzt gerade gedacht habe, bis du verdreifachen gesagt hast. Also verdreifachen kriegen wir auch in Deutschland hin und kriegen wir auch mit diesem Feature-Set, was wir haben, und einfach Hausaufgaben machen und das, was wir machen, weitermachen. Das würden wir damit auch hinbekommen.
Aber du hattest doch erwähnt, dass ihr bei ungefähr 4 Millionen ARR
genau,
arbeitet. Das Verdreifachen ist ja schon relevant.
Eine Verdreifachung ist auf jeden Fall relevant, aber der Markt ist da so groß, dass wir dafür nicht den Schritt jetzt über den Teich machen müssten, um dann überhaupt die Möglichkeit zu haben, dahin zu kommen. Das ist
krass. Und über dem Teich, da gibt es gar nicht so viel wie das, was ihr macht, deiner Erfahrung nach oder deiner Recherche nach?
Da gibt es schon bessere Lösungen, als die wir in Deutschland haben im Wettbewerb. Die sind aber auch in die Jahre gekommen, sind nicht aus Kundenperspektive gebaut und auch nicht ganz so holistisch wie wir. Also ist dann auch oft hast du eine Schichtplanung mit einer Zeiterfassung oder du hast dann eben irgendwo ein Checklistentool oder du hast ein Dokumentenmanagement, und das in nutzerfreundlich gibt's da auch eher seltener. Du hast dann da irgendwelche Riesenanbieter, die aber auch wieder in Richtung Enterprise gehen.
Manchen Gästen, jedenfalls wenn sie mir ganz sympathisch sind, so wie du, David, denen biete ich an, dass ich ihr größtes Problem löse, an welchem sie an welchem Sie schon lange arbeiten. Die einzige Voraussetzung ist, dass du uns jetzt sozusagen sagst, was wäre das Problem, das du gerne von mir gelöst hättest, weil du sagst, wenn das mir vom Hals wäre, das würde einfach mein Leben dreimal so gut machen.
Also ich kann nur sagen, was mir direkt in den Sinn kommt. Und es ist sehr schwer, diese Erfahrung, die ich gemacht habe in den Jahren und da gesammelt habe, ist es sehr schwer, die zu skalieren oder zu duplizieren an andere Menschen, um dann eben schneller in der Produktentwicklung zu sein. Das ist dann schon oft noch, das fühlt sich natürlich aus meiner Sicht irgendwie selbstverständlich an, wie das Produkt an der Stelle gebaut sein müsste. Aber dieses Selbstverständliche zu übertragen, wenn du mir das lösen könntest, dann könnten wir wesentlich schneller im Produkt skalieren und könnten da schneller. Das hört sich teilweise wahrscheinlich auch total unsympathisch an, ne? Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir besser wissen als ein Großteil der Unternehmer, die unsere Software nutzen, wissen wir besser, wie der Prozess zu gestalten ist als er. Also es ist keine Übersetzung vom Kundenwunsch, wo der Kunde sagt, ja, ich brauche aber hier doch den PDF-Export in DIN A2 in lila und wir bauen dann einen PDF-Export in DIN A2 in lila, sondern die Übersetzung, was er wirklich braucht und ihn dazu zu zwingen, dass er eigentlich gar keinen Export mehr braucht und ihn dazu zum besseren Prozess zu zwingen. Und das ist, das kriegen wir aktuell eben schwer skaliert.
In der Kommunikation mit den Kunden oder auch einfach im Team, im Unternehmen, wenn du sagst, ich habe immer wieder, wenn ich so mit Menschen rede, die mal bei McKinsey oder BCG oder so gearbeitet haben, die also oft auch relativ schnell im Kopf sind und mit vielen Leuten arbeiten, die auch relativ schnell, wenn die irgendwie sagen so, oh, ich habe unterschätzt, was für einen Unterschied das macht, mit absoluten Experten zusammenzuarbeiten. Also wenn die mal in andere Unternehmen kommen und da nicht alles voller Mental Highflyer ist. Glaubst du, wenn man eigentlich sagen würde, dass man sich nur Leute einkauft im Team, die nicht 70.000 Euro Jahresgehalt bekommen, sondern 180.000 Euro Jahresgehalt, weil es einfach solche so gute Mitarbeitende sind, ob man dann sagt, okay, ich gebe jetzt zwar dreimal so viel Gehalt aus wie vorher, aber habe auf einmal fünfmal so viel Output. Glaubst du, das ist eine Theorie, die irgendwie realistisch ist?
1000%. Leben wir gerade auch schon. Und auch jetzt in den Zeiten der vollen Automatisierung und was da kommt, also ich sage jetzt nicht, dass das der McKinsey-Typ ist, ne? Das hatte ich jetzt noch als Karnevalskostüm. Das wurde mir als Karnevalskostüm vorgeschlagen. McKinsey-Guy.
Und ich mag die auch nicht.
Das war natürlich auch immer in der Gründung von mit Gregor und mir am Anfang und wir haben einfach nur das Produkt gebaut. Da war das auch immer so die Lücke in unserem Team. Der McKinsey-Guy könnte da vielleicht noch fehlen, um Go-to-Market nach vorne zu treiben. Da haben wir auch Konstantin gefunden. Bester Hire aller Zeiten. Also der macht mehr als fünfmal von so einem 70.000 Euro Hire vom Output. Und da hat sich alles verändert. Da sind wir zu einer richtigen Firma geworden. Ich wäre gerne bestzahlendes Unternehmen hier in unserer Region und würd gerne OpenAI-Gehälter zahlen und dafür Superstars ranholen. Und es ist mir auch egal, wenn die nur 4 Stunden in der Woche arbeiten, aber dafür den Output haben, der einen begeistert. Also das ist so natürlich konträr zu der Gastronomie, ne? Da kannst du nicht jemanden holen, den du das Dreifache zahlst, damit der Lieferservice arbeitet.
Ja.
Aber auf jeden Fall 100%. Also gerade jetzt in der Zeit, wo es darum geht, einen Prompt korrekt zu gestalten, um den richtigen Output zu bekommen, ne? Also das ist ja noch die einzige Übersetzung, die wir da haben, ist diesen guten Prompt zu schreiben. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass das der hochbezahlte, kreative, clevere Mensch besser hinbekommt als der andere.
Gibt es etwas, was du viel zu selten gefragt wirst, worüber du gerne noch erzählen würdest oder du sagst, Christoph, das ist nochmal wichtig für die Leute zu hören, wenn sie jetzt über Audio die Folge eingeschaltet haben?
Fällt mir nichts direkt ein.
Habe ich was vergessen anzusprechen?
Super, Spaß gemacht.
Super.
Ein bisschen Raging zwischendurch, aber das ist...
Hat es dir Freude gemacht, David?
Geht mir nah.
Ja, perfekt. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg schaffen, dein Raging an den Anfang zu schneiden, damit die Leute sagen, oh, das ist ja, da bleibe ich auf jeden Fall drin. Aber das kriegen wir schon hin. Toll. Dann ganz, ganz vielen Dank für deinen Input. Super spannend auch zu hören, dass du selbst AI Vibe-codest und dass ihr eine Möglichkeit geschaffen habt, Vibe-Coding sozusagen im Unternehmen zu ermöglichen. Das finde ich auf jeden Fall bemerkenswert.
Bei uns hat Customer Support, hat ein 32 Gigabyte MacBook Pro.
Ist, glaube ich, noch nicht Branchendurchschnitt.
Selber.
Super.
Nee, und das ist auch total verrückt, wenn ich mit Portfoliounternehmen von uns rede, auf was für einem Stand die sind. Also es ist, ich kann nicht verstehen, wie man anders ticken kann. Aber das ist meistens aus der eigenen Perspektive so, ne?
Das begleitet mich mein ganzes Leben, deswegen arbeite ich auch alleine. Aber, aber habe ich mir nicht selber ausgesucht. David, vielen, vielen herzlichen Dank. Viel Erfolg für Audio. Alles Gute für dich. Ja, und ich habe auch gehört, dass ihr irgendwie einen kleinen Sohn habt. Für den natürlich auch alles Gute. Hat mir Spaß gemacht zuzuhören und waren tolle Inputs dabei. Vielen Dank.
Danke dir.
Für dich zu Hause jetzt noch zwei Aufgaben. Das erste ist natürlich auf Abonnieren zu klicken. Und das zweite ist einfach sehr gut durch die Woche zu kommen. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Episode. Bis dahin ganz liebe digitale Grüße von
David
und Christoph. Tschüss.